Hallo Köln, was geht? Ich bin mir sicher, dass unser heutiger Gast mit seinem Instrument auch schon euren Tag verschönert hat. Ob in der Bahn, im Kölner Zoo oder in der kleinsten Gasse Kölns, er hat immer die richtigen Stücke parat. Ich bin Kati, neben mir ist Julius.
Guten Tag.
Und wir freuen uns, dass Thelonious Hermann, aka Stadtgeklimper, heute bei uns ist.
Hallo Köln, was geht ab?
Yay! Ich bin der Erste, der das mal aufgreift.
Stimmt. In Folge 45.
Jawohl. Ich kann sagen, das trifft auf mich zu. Ich habe dich irgendwie in Stories gesehen, auch mal auf der Straße. Aber es hat mich heftig interessiert, was eigentlich so hinter dir steckt. Deshalb, starten wir mal rein. Wie kam das, dass du dein Klavier genommen hast, auf Rollen gepackt hast und gedacht hast, ich rolle jetzt einen Teppich auf, schieb das Ding da drauf und spiele jetzt mal los?
Den Teppich, den gab es noch nicht immer, den habe ich irgendwann mal im Suff gefunden. Aber die Klaviernummer hat so angefangen mit 16, da war ich 16, ich komme aus der Kölner Südstadt und bin da direkt neben dem Klösterchen aufgewachsen. Tatsächlich aber nicht im Klösterchen geboren, sondern im Bergisch Gladbach.
Wie so viele,
so,
ne?
So belastend, aber gut, was willst du machen?
Bist du immer noch sauer auf deine Eltern wahrscheinlich?
Auf jeden Fall. Über den Punkt kommen wir bis heute nicht, klar. Nee. Und genau, mit 16 habe ich dann angefangen in der Südstadt Straßenmusik zu machen, war am Anfang auch sehr nervös. Ja, weil ich gar nicht wusste, wie reagieren die Leute darauf. Ich stelle da einen Hut hin, ich will dafür Geld haben, so. Das fand ich ganz weird und ganz komisch. Und dann habe ich das aber einfach mal probiert und habe so schönes Feedback irgendwie bekommen und es hat so viel Spaß gemacht, dass ich das dann fortgeführt habe irgendwie. Und dann habe ich mir, während ich Abi gemacht habe, einen Campingbus ausgebaut. Ich habe quasi von dem, was ich da auf der Straße verdient habe, alles zur Seite gelegt und darauf hingespart, mir halt so ein, ich habe so, ich glaube für 1.200 Euro war das damals, so einen klapprigen alten Dachdeckerbus gekauft. So. Und ja, einfach ein paar Bretter hinten rein, dass man drin pennen kann, provisorisch kochen und also da gibt's Bilder, dass der TÜV das als Wohnmobil abgenommen hat, das ist eigentlich eine Schande. Aber der, ja, ich glaube, der war uns sehr wohlgesonnen. Und dann, genau, bin ich das erste Mal so ein bisschen durch Europa gefahren und habe diese Idee eben, die in Köln so entstanden ist, dann in die Welt so ein bisschen gebracht und mir durch das Klavierspielen auf der Straße meine Reisen finanziert. Und genau, seitdem bin ich dann viel unterwegs mit dem Ding.
Ich habe gehört, deine ganze Familie spielt ein Musikinstrument. Warum ist es bei dir das Klavier geworden?
Gute Frage. Also ich habe meine erste Klavierstunde habe ich mit 5 Jahren erhalten und ich glaube, das war so, weil ich habe 3 Schwestern und die haben alle ein Instrument gespielt.
Alle ein anderes oder?
Ja, meine Mutter, die hat Geige gespielt, mein Vater Posaune, meine Schwester, was haben die denn gespielt? Geige, Querflöte, es gab irgendwie alles vorhanden, okay. Ganzes Orchester zu Hause.
An Weihnachten ist wahrscheinlich was los.
Ja, mein Vater hätte es gerne, aber wir haben uns immer so ein bisschen gesträubt. Und genau, also es war immer viel Musik und wie das so ist, als kleiner Bruder schaust du dann, was die älteren Schwestern machen, dann willst du irgendwie auch anfangen, Instrument zu spielen und bei mir ist es das Klavier geworden.
Das heißt, du bist in der Südstadt aufgewachsen und mit Musikfokus, dementsprechend warst du auf dem Humboldt-Gymnasium?
So sieht's aus.
gut
kombiniert, ja.
Sehr nice. Ja. Und dann hast du aber dich ja auch darüber hinaus nach dem Humboldt-Gymnasium auch für ein Musikstudium entschieden.
Genau, das mit dem Musikstudium, das kam erst viel später. Also ich war erst mal 2-3 Jahre unterwegs und bin viel gereist und wusste eigentlich gar nicht so richtig, was ich mache. Durch die Erfahrung auf der Straße habe ich gedacht, ich gehe erst so Richtung Klavierbau, weil klar, wenn du ein Klavier draußen bewegst, das ist natürlich nicht das Beste für dieses Instrument, dann geht mal was kaputt, dann habe ich versucht, das zu reparieren und dann bin ich irgendwie dadurch so ein bisschen in Kontakt mit so Klavierbauwerkstätten gekommen und dachte dann, wow, geil, ich mache Klavierbau und habe dann aber schnell gemerkt, um es nett zu formulieren, das kann ein sehr meditativer Job sein, du machst jeden Arbeitsschritt halt 88 Mal. Ja, ist ein super, super schöner Job. Ich liebe diesen Flair in diesen Werkstätten. Das ist ein sehr schöner Beruf, aber ich glaube, ich bin mehr so, weiß nicht. Ich habe mich dann tatsächlich sogar bei Steinway & Son in Hamburg beworben und war beim Vorstellungsgespräch und der Personaler damals hatte mir erzählt, dass ich ein Paradiesvogel bin und dass die Steinway-Soldaten suchen. Die brauchen Leute, die nicht das Rad neu erfinden, sondern wirklich die einfach eine Anweisung kriegen und das umsetzen. Und damals war ich sehr enttäuscht, weil ich das nicht verstanden oder nicht gesehen habe und mittlerweile kann ich sagen, der Typ ist am richtigen Job so. Also der weiß, was er tut, ja.
Sehr gut. Aber dann kam das Musikstudium. Was ist da so die Fachrichtung oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich habe dann beim Schreiner gearbeitet, weil vom Klavierbau war ich dann so, boah, das ist es nicht, aber mit Händen arbeiten, das ist cool, das will ich machen.
Liegt beim Klavierspielen nahe, ne?
Ja.
Irgendwie ja, aber damals habe ich das noch nicht gesehen oder ich hatte auch nie den Mut zu sagen, ich werde jetzt Pianist oder das wird mein Job, weil ich komme aus dieser klassischen Welt oder klassischen Musikbubble und das ist halt sehr leistungssportmäßig und du musst der oder die Beste sein, um da irgendwas zu reißen und das ist so sehr kompetitiv und wenn du nicht mit 3 Jahren angefangen hast, da Vollgas zu geben, dann ist der Zug abgefahren gefühlt und das habe ich definitiv nicht. Ich war immer relativ faul, was so das Üben anbelangt. Und deshalb, genau, habe ich das nie als Chance gesehen. Und dann bin ich beim Schreiner gewesen und habe gesagt, okay, vielleicht ist es das. Und das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Aber da habe ich für mich so rausgefunden, das ist es auch nicht, weil so dieses wirklich morgens um 8 Uhr hin, abends um 17 Uhr Feierabend haben, das 5 Tage die Woche, das kriege ich nicht hin, so ticke ich nicht, so funktioniere ich nicht. Und dann habe ich mehr oder weniger durch Zufall mich an der Musikhochschule beworben, weil dann, was mache ich? Ah, okay, da gab es so eine Frist. Ich hatte überlegt, Köln oder Hamburg, so, das waren für mich so die Optionen. Und in Köln hatte ich mich dann relativ spontan beworben und es hat funktioniert. Und dann habe ich gar nicht drüber nachgedacht, sondern es einfach angenommen.
Das machst du aktuell auch immer noch oder so nebenher oder hast du es abgeschlossen?
Genau, ich bin noch in meinem Studium, also ich habe 1 Semester noch okay. Und dann bin ich hoffentlich irgendwann auch fertig. Also ich studiere seit 2019 an der Musikhochschule und ja, bin auch froh, wenn das jetzt mal fertig gemacht wird.
Macht man das von Anfang an mit irgendeinem Fokus auf ein Instrument oder so oder ist das dann umfassend oder wie stelle ich mir das vor?
Du hast sehr viele Studiengänge an der Hochschule und es gibt, also man unterteilt das hauptsächlich so in Jazz-Pop-Leute und diese Klassiker halt und ich bin so sehr in dieser klassischen Bubble und du hast dann Hauptfachunterricht halt, also 1,5 Stunden die Woche bei einem Professor oder bei einer Professorin und ich habe mal gehört, dass das so mit der teuerste Studiengang ist für den Staat, weil du klar Einzelunterricht kriegst, in welchem Studiengang kriegst du das so und das ist schon ein Riesenprivileg, dass wir in Deutschland ja so umsonst einfach studieren können quasi.
Was kannst du von deinem Studium mit auf die Straße nehmen und andersherum?
Tatsächlich ist, glaube ich, die Straße der Grund, warum ich auch nach wie vor noch am Studieren bin und andersherum. Ich glaube, das Studium, ja, ich kann, durch das Studium kriege ich natürlich die Grundlagen, sage ich mal. Das ist mein Fundament, die Technik, die Stücke. Ich weiß, wie ich an große Projekte, an große Werke, 45 Minuten Programm, ich weiß, wie ich mir sowas erarbeiten kann. Gleichzeitig kostet es sehr viel Arbeit und Zeit, die ich jetzt nicht in mein Repertoire auf der Straße, sage ich mal, stecke, sondern in klassische Stücke. Und es ist leider so, dass klassische Stücke auf der Straße, die kommen einfach nicht so an. Und deshalb habe ich auch manchmal das Gefühl, das Studium bremst mich eher so ein bisschen aus. Und gleichzeitig ist es sehr spannend, weil viele Leute, die aus dieser klassischen Welt kommen, die sind von morgens bis abends in der Übezelle, die üben jeden Tag 8 Stunden, die sind richtig am Start. So, die sind auf einem mega, mega krassen Level. Aber die sieht niemand, weil sie halt nur üben für sich. Und da gibt's ein schönes Zitat von Horowitz, ist so ein Pianist, muss man nicht kennen. Der hat gesagt, dass man natürlich auch leben muss, weil von was willst du sonst erzählen in deiner Musik? Und das finde ich sehr zutreffend, weil ja, die Leute, die kennen halt nur die Überzelle.
Das, ja. Wie planst du denn deine Straßenauftritte? Denkst du dir morgens, heute stelle ich mich dahin oder weißt du schon, wo du hingehst und weißt du vorher schon, was du spielst oder machst du es davon abhängig, wer so da ist? Nimm uns mal mit auf so einen Tag.
Ja, mein typischer Straßenmusiktag, der startet samstagmorgens. Das habe ich irgendwann für mich etabliert. Samstags sind natürlich die meisten Leute in der Innenstadt, da ist am meisten los. Und wegen dem Studium und noch ein paar anderen Geschichten habe ich gesagt, Samstag ist mein Arbeitstag ja. Und alles andere versuche ich erstmal nicht zu machen. Und da spiele ich dann aber auch mal 7, 8, 9 Stunden. Also wenn es sogar ein schöner Sommertag ist, im Belgischen noch die Hölle los ist, dann geht das auch mal bis 1, 2 Uhr nachts und manchmal fange ich um 11 Uhr an. Also das ist manchmal eine sehr lange Session so. Und ja, ich habe so 3 Stunden Repertoire ungefähr und wähle dann immer je nach Situation, welche Songs passen könnten, welche Stimmung gerade so geeignet ist.
Was ist der Lieblingssong der KölnerInnen?
Ich glaube Tommy. Oh je, oh je. Und das ist natürlich immer ein sehr zweischneidiges Schwert. Er ist einfach ein bisschen überspielt, der Song. Und er ist trotzdem immer wieder wunderschön. Und das ist so ein bisschen, dann wollen die Leute Tommy hören und du bist irgendwann auch so, boah, Freunde, nicht das 10. Mal so.
Also ich glaube, das geht mal nach draußen an Mike Kantereit oder sonst wen. Wir brauchen ein neues Lied.
Ich glaube, das also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich, das ist einer meiner größten Träume. Vielleicht mit Kepa Lu zusammen, vielleicht mit, ich weiß nicht mit wem, aber irgendwann eine Köln-Song zu schreiben.
Eine neue Hymne, also, wir brauchen eine neue Hymne.
Ja, voll.
Ich habe aber auch gehört, du sträubst dich gegen manche Stücke. Wonach wird das entschieden? Eigener Gusto oder?
Oder wogegen sträubst du dich denn?
Ja, ich merke, wenn man...
River Flows to You, habe ich gehört.
Ganz genau das.
So?
Ja, River Flows to You, doch, doch. Ich glaube, ich auch nicht.
Du kennst es nicht, aber dieses... Warte, ich singe jetzt nicht, aber...
Doch, komm.
Wie fängt das an? Hast du gesagt, hör jetzt auf? Ja. Dann kommt
fängt das an.
Ja, egal, aber das, die Leute draußen werden das kennen. Du kennst es auch, ich spiele es ja
nachher. Das wird sich viel gewünscht und da hast du aber keinen Bock drauf. Also ist ja fair.
Nein, es ist halt so mit Stücken, die die Leute kennen. Das merkt man auch an den Kölschen Liedern natürlich. Damit fängst du die Leute immer ein, weil man kennt's, man ist interessiert, irgendwie catcht das so. Gleichzeitig, ja, wenn ich jetzt nur River Flows in You, Fabelhafte Welt der Amelie, für Elise, keine Ahnung, schieß mich tot, wie sie alle heißen, die sind überspielt, genau wie Tommy. Das macht dir irgendwann auch keinen Bock mehr und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du selber Spaß hast, weil das kommt auch letztendlich bei den Leuten an. Wenn du das fühlst, wenn du selber das genießt, so, dann springt der Funke über und wenn du ja, nur an diesen Stücken auch als Pianist, gerade wenn man noch einen klassischen Backup hat, das sind einfach Stücke, die umgehst du eher.
Ja, klar, kann ich
also
verstehen.
Also ja, und manchmal wünscht sich das jemand und dann spiele ich die auch gerne und dann ist das auch fair, aber ja.
Kann ich verstehen. Was würdest du denn gerne mal wieder mehr gewünscht hören? Oder oder bei welchem Wunsch würdest du dir jetzt denken, geil, da habe ich Bock drauf, das zu spielen?
Tatsächlich plane ich gerade viel mehr wirklich nochmal diese ganzen schönen alten Kölschen Lieder, weiß ich nicht, in unserem Fädel, Stammbaum, so diese Geschichten, da will ich gerade wirklich eine schöne Version von aufbauen, mit vielleicht Streichern zusammen oder mit einer größeren Truppe, dass man auch, also weil das merke ich total, das ist super unterschiedlich, wenn man jetzt sich zum Beispiel im Belgischen Viertel auf den Kreisel vorm Goldenen Schuss stellt, da hast du ganz viele junge Leute, die wollen alle Tommy, die wollen alle Dir kein Wort, so natürlich. Dir kein Wort ist noch so ein Song, damit kriegst du die Alten und damit
so
kriegst du die
Hybrid,
Jungen.
Ne?
So, das ist genau, das ist der perfekte Hybrid-Song. Aber wenn du dich dann vors Alcazar zum Beispiel stellst, da ist eher älteres Publikum und dann sind so Songs Trink doch eine mit oder sowas. So klar, die ziehen dann halt viel mehr. Und wenn man
was war das denn, dass ich dazugehöre oder was?
Julius, die alte Sektion, Alcazar.
Nein, ich gebe dir total recht. Und vor allem aus dem Hintergrund, ich musste gerade an eine Szene von diesem Karneval denken, wo wir super spät in irgendeiner Kneipe noch standen und ich hatte einen Kumpel da aus München und der kennt jetzt schon so über die letzten Jahre so die 30 Karnevalslieder, die man dann halt kennt. Klar. Und dann irgendwann wurden so wirklich so die C-Seiten von 1980 ausgepackt und dann konnte ich die aber mit Leonie immer noch singen und dann war der so, Alter, so das ist jetzt aber wirklich deep down kölsche Musik. So.
Ja. Aber die haben auch so viel Herz irgendwie.
Ja, ja.
Also gerade in unserem Fehler und keinem was alles.
Dritte Strophe Benos Dias Matthias.
Damit willst du mich jedes Mal hops nehmen, weil ich sage, es geht wieder los, aber das ist so falsch.
Aber das heißt, du bist so ein richtiger Kölsch-Fan, also kölsche Lieder-Fan, die alten Songs, die kennst du alle.
Ja, schon. Also privat höre ich das tatsächlich gar nicht, außer an Karneval.
Ja, na klar.
Das ist dann der Karnevals-Julius. Ja, das ist dann wie so ein Schalter, den du bei dem umswitcht und dann noch einmal.
Also so, sag mal, die Woche vor Karneval und Karneval selber, da höre ich das dann nur. Mhm. Aber jetzt so übers Jahr holt mich das nicht so ab, muss ich sagen.
Verständlich.
Aber das ist, glaube ich, auch genau so die Magie dahinter, dass man dann wieder so richtig Bock drauf hat.
Ja.
Oder? Also mir ist das auch so. Und dann kommt aber nochmal so Jack im Sonnenschein und so, da ist es auch erstmal noch so, boah, geil, irgendwie Karneval im Sommer, okay, let's go. So, und dann reicht's auch wieder bis zum 11.11. Deswegen ist es auch eigentlich ziemlich nice platziert, was wir so haben. Meine Meinung. Hast du einen einzigen Lieblingsmoment, den du uns jetzt so rausstechend erzählen könntest? Von deiner Straßenmusikerkarriere?
Ja, ich glaube, für mich der schönste Moment auf der Straße war, wo ich Chili Gonzalez getroffen habe. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist für mich mein absolutes Vorbild. So, ich habe von meinem ersten Taschengeld all seine Noten gekauft und bin seit eh und je ein Riesenfan. Und
eigentlich Kanadier, aber lange in Köln gewohnt oder wohnt in Köln.
Exactly,
ne?
Ganz genau. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe tatsächlich auf der Breitestraße gespielt und plötzlich sehe ich den so an mir vorbeilaufen und ich war so, oh Gott, hab halt ganz, bin so ein bisschen nervös geworden, hab dann zu einem Song von ihm übergeswitcht und er musste halt voll lachen und ist halt eingestiegen und haben mit mir zusammen improvisiert und da gejammt und ja, das Moment, den werde ich nicht vergessen.
Gibt's da Aufnahmen von?
Nee, leider nicht. Also das ist für immer in meinem Kopf, aber...
Krass, ja. Habt ihr euch nochmal getroffen danach?
Ja, oder? Tatsächlich ist er mittlerweile so eine Art Mentor für mich. Also Oha. Der ist ja Wahlkölner, sag ich mal. Also der liebt Köln auch und ja, ist eigentlich genau da, wo ich hinkommen möchte, sag ich mal. Oder macht halt, der ist alle Schritte schon, hat er schon durchgespielt irgendwie und deshalb kann er mir sehr viele Tipps geben und check den aus, ich liebe ihn.
Alle, die dir auf Instagram folgen, haben ja verfolgt, dass du auch immer wieder Stress mit dem Ordnungsamt hast. Deswegen, jetzt hatten wir so die schönen Momente, lass uns doch mal vielleicht auf die Kehrseite und negative Seite blicken. Wie kann das sein, dass so jemand, der so viel Tolles für Köln bringt, jetzt irgendwie dann noch sich mit so einer Kacke auseinandersetzen muss? Wie siehst du das?
Ja, zuerst muss ich dazu sagen, das ist mein Fehler und das handhabe ich trotzdem so, wie ich es handhabe, weil ja, es ist, als Straßenmusiker hast du immer Probleme. Ich bin sehr viel rumgereist und habe in ganz vielen Städten gespielt und theoretisch spiele ich immer illegal oder verboten. Das ist nicht so easy, weil du entweder eine Genehmigung brauchst oder du darfst eigentlich nicht an den Plätzen, wo alle spielen wollen, spielen. Oder also es gibt sehr viel drumherum. Und das ist auch wichtig, dass es die Regeln gibt, weil du sonst natürlich Anwohnergeschäfte hast, die extrem belästigt werden, wenn da jemand 10 Stunden denselben Song spielt. Natürlich geht dir das auf den Sack. Keine Frage. Es ist deshalb super wichtig, dass das Ordnungsamt gibt und dass sie die Regeln umsetzen, sonst sähe es hier ganz anders aus.
Gab es nicht dazu ganz kurz auch in irgendwelchen Städten mal so Castings, wer da überhaupt spielen darf auf der Straße? So?
Ja, das gibt es in München zum Beispiel. München, New York, London. Ich glaube, da haben die genauso Regeln. Da musst du wirklich um 6 Uhr morgens da vor irgendein Amt und... Ja. Da vorspielen, so, das ist ein bisschen crazy. Ich hoffe, Dieter Bohlen wird das in Köln machen.
Das ist lass mal machen. Köln ist cool, so ein Casting.
Köln ist cool, Straßenmusiker-Casting.
Auf jeden Fall den Typ mit der Flöte, der ist hier der, aus der Südstadt, die Legende, ja. Der ist bestimmt auch am Start.
Hey, den kenne ich gar nicht.
Ja, generell in Köln, es gibt so viele. Ja, natürlich, es gibt so viele Legenden irgendwie hier.
Ist da so eine Community untereinander, dass man sich irgendwie kennt oder dass sich ein paar Leute untereinander kennen, die auf der Straße Musik machen oder?
Schon, ja, in Köln kenne ich, also die Leute, die regelmäßig spielen, die kenne ich eigentlich alle und tatsächlich ist es aber unter Straßenmusikern häufig auch sehr kompetitiv. Dass du sagst irgendwie, nee, hier mein Gebiet, meine Spots.
Ach, krass, Mafia.
Ja, Battle-Mafia gibt es auch. Klar, über die Straße habe ich Kontakt zu ganz vielen Leuten. Und das sind Obdachlose, das sind Leute, die mich auf Sylt einladen. Und um da zu spielen, es ist wirklich alles quer weg, wo ich da Einblicke kriege. Und das ist aber auch das Schöne auf der Straße, dass du... Ja, jeden hast. Du hast keine Eintrittshürde, dass du ein Ticket brauchst, um dir das zu kaufen. Nein, sondern so jeder ist involviert. Und dementsprechend hast du wirklich komplett breites Publikum so. Das mit dem Ordnungsamt, es gibt die Regel, dass man von voll bis halb spielen kann und von halb bis voll muss man dann Pause machen. Die halbe Stunde Pause, die bezieht sich darauf, klar, dass die Anwohner und Läden ein bisschen Ruhe haben, aber vor allen Dingen auch, dass das Ordnungsamt das kontrollieren kann. Weil wenn sie rumlaufen... Und mittlerweile weiß ich recht gut, wo die rumlaufen. Dann ist Kölsche Räuber und Gendarmen so ein bisschen. Ja, manchmal sind die halt super nett auch und sehen, dass da gerade ein sehr schöner Moment kaputt gemacht wird. Und trotzdem machen die nur ihren Job. Deshalb, das ist nicht das Problem von den Leuten, die das umsetzen, sondern das Problem ist mehr bei den Regeln. Und das Witzige oder das Paradoxe ist so ein bisschen, dass die Frau Reker und der Pressesprecher und so, die hatten mich schon öfter für so... Konzerte eingeladen und gebucht und dann habe ich da im Rathaus zum Beispiel gespielt. Da gab es dann mal eine Beschwerde sogar wegen Ruhestörung, I don't know, irgendein Anwohner hat angerufen. Die Chefin vom Ordnungsamt war auch da und die meinte so, wir drücken mal ein Auge zu, alles cool so. In diesen Kreisen passiert sowas und auf der Straße habe ich dann aber immer Probleme mit denen und das nervt mich halt total, weil ich auf der einen Seite ist es halt, wenn gerade ein sehr schöner Moment entsteht, viele Leute mitsingen, dann kannst du nicht sagen, ach ja, Leute, es ist halb Feierabend, tut mir leid, ich muss einpacken. Das, das machst du nicht. So. Und klar, wenn dann das Ordnungsamt kommt, dann kriege ich wieder eine Strafe. Und das staffelt sich halt jetzt immer. Und zum Glück, danke euch, werde ich da sehr viel von Leuten unterstützt, gerade die einfach sagen, gut, hier für die Strafen. Und deshalb gerade mache ich ein positives Geschäft damit. So, dass, nein, ich hab einmal was gesammelt und damit habe ich einen kleinen Puffer. Und deshalb mache ich mir gerade nicht so Stress. Aber klar, wenn das so weitergeht, muss ich gucken, ob das so in Köln noch...
Gibt es da vielleicht ein Flat oder so?
Ob das so in Köln noch...
Gibt es da vielleicht ein Flat oder so?
Irgendwie so, ja.
Die hätte ich beim Parken auch gern.
Ich schicke euch im Monat 500 und ihr nervt mich einfach.
Abonnement für einen Strafzettel. Ja. Ja, voll.
Gibt es denn kölsche Ecken, die du am liebsten hast oder wo das Publikum am dankbarsten ist? Ich meine, du hast jetzt sehr viel vom Belgischen gesprochen.
Mhm. Ja, generell muss man sagen, oder das habe ich so ein bisschen über die Straße gelernt, dass der Kontext, wo und wann du spielst, das ist... das Entscheidende. Und das ist zum Beispiel, warum viele Klassiker die Erfahrung haben, die noch nicht gemacht, dass sie wissen, dass dieses ganze Drumherum um die eigentliche Musik ist so viel wichtiger oder fast genauso wichtig wie die Musik so. Und eigentlich ist die Innenstadt der falsche Ort, um den Leuten wirklich Musik zu zeigen. Es ist super hektisch. Die Leute wollen schnell einkaufen von A nach B und es ist ja, eigentlich der unpassendste Ort, um da ein schönes, ruhiges Stück zu spielen, das geht da völlig unter. Auch wenn du zum Beispiel Karnevalslieder spielen willst, klar, wenn du da abends ins Belgische gehst, die Leute sind ein bisschen angetrunken, super einfaches Game. Wenn du, weiß ich nicht, irgendwo auf einer ganz spießigen Veranstaltung bist und alle so ein bisschen mehr, keine Ahnung, zurückhaltender sind, so dann hast du das natürlich viel schwerer so. Und deshalb, die Spotwahl ist super entscheidend und in Köln für mich... Südstadt ist immer was Besonderes, weil das da alles angefangen hat und ja, das ist einfach, weiß ich nicht, da habe ich dann damals mit 16, 17 immer von einem sehr guten Falafelladen da immer süß was rausgebracht bekommen und irgendwie diese Beziehungen und Kontakte, die sind nach wie vor da und das ist einfach immer was sehr Spezielles, aber wenn ich Geld verdienen will, dann gehe ich halt nicht mehr in die Südstadt theoretisch, aber gleichzeitig klar, wenn du dann da auf Meierplätzchen spielst, das sind einfach Momente, das ist super schön. Ja, im Belgischen ist halt immer viel los, deshalb, da macht es dann abends viel Spaß. Ehrenstraße ist so mein Stammplatz eigentlich. Also ich habe auch natürlich ein paar Mal probiert, in der Hohe Straße oder Schildergasse zu spielen und da geht man halt völlig unter und das ist auch ein Publikum. Ich weiß nicht, auf der Ehrenstraße habe ich mehr das Gefühl, das sind auch eher noch Kölner und die, also klar, da auch, aber es ist einfach ein anderes Publikum.
Aber ich glaube, genau das macht ja auch dein... Dasein aus und das ist das, was ja dann auch wieder in den Kölner Cool Stories irgendwie rüberkommt. Das sind dann die Momente, wo die Menschen sich um dich herum im Arm haben oder kleine Kinder, die irgendwie staunend vor dir stehen oder Leute, die sich am Straßenrand setzen, obwohl sie irgendwie gleich eigentlich noch Erledigungen machen müssen. Was würdest du sagen, bedeutet da dann irgendwie auch Instagram und so diese ganzen Multiplikatoren für dich?
Ich glaube, das ist eine ganz gute Stelle, um euch einmal von ganzem Herzen zu danken, weil ich glaube, ich wäre niemals da, wo ich bin, ohne euch. Das ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch immer zuzuschauen, wie ihr das alles aufgebaut habt, wie ihr so extrem gewachsen seid. Ich glaube, ich habe gehört von dir, Kathi, dass ihr mittlerweile 14 Mitarbeiter habt oder
ja,
sowas.
Ja, so einen Dreh.
Das ist fucking crazy und ich bin euch unendlich dankbar, weil ihr ja mich und mein Projekt sehr gepusht habt.
Das ist sehr,
erstmal
sehr
das an
sehr,
dieser
sehr
Stelle.
Gerne. Sehr, sehr, sehr gerne.
Ich glaube, ich kann im Namen aller KölnerInnen ja auch Danke zurücksagen, weil ja. Du eben solche Momente dann ausmachst. Und da muss man ja auch sagen, wir sind da eine faire Jury. Da wird auch nur das gepostet, was ja irgendwie Mehrwert hat und du schaffst den. Und ich glaube, das ist ja das was ausschlaggebend ist.
Danke. Das finde ich total spannend. Habt ihr Lust, da ein bisschen drüber zu erzählen, wie das ist, wie ihr... so die Strukturen dahinter, wie ihr das so auswählt oder entscheidet?
Ist schwierig, weil es gibt kein Schema, sage ich
ja,
mal.
Ja.
So nach ein bisschen mehr als 5 Jahren, wie wir das jetzt machen, hat man natürlich schon ein Gefühl dafür, was cool ist und was nicht.
So wie du auch bei deinen Songs. So.
Genau.
Genau, genau. Man, klar, sammelt Feedback, sammelt
genau.
Seine Erfahrungen.
Man weiß auch, was klickt und was nicht. So, das, ja. Daran werden wir am Ende auch irgendwie gemessen oder daran messen wir uns zumindest selber. Und dann ist es manchmal natürlich sehr, sehr momentabhängig. So. Ich erinnere mich daran, das müsste... Ende der vorletzten Bundesliga-Saison gewesen sein, wo die Leute diese Pressewand geklaut haben am Stadion, weißt du, wo so Interviews gegeben werden und die dann auch auf Rollen so durch die ganze Stadt gerollt haben und immer wieder sind so Stories aufgepoppt, wo die Wand jetzt ist, bis die irgendwann so am Heumarkt so und der FC dann selber gepostet hat, so bringt uns das Ding zurück und so. Das ist dann natürlich, das ist dann natürlich sehr, sehr dankbar. Ja. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass Leute uns viel einschicken. So. Ich finde es immer noch absurd, absurd, wie oft das Auto im Gleisbett landet.
Man versteht es nicht, ne? Also ehrlich, man sieht es ja sonst so im Alltag vielleicht einmal, aber dadurch sieht man ja, dass wirklich, wie oft das passiert ist. Das ist ja crazy.
Täglich grüßt das Murmeltier mittlerweile. Ja.
Von daher ist es so kein festes Schema, so das, wo wir uns vorstellen, da lacht man drüber. Also am Ende sind es ja Emotionen, die man hervorruft. Ne? Entweder das ist schön oder man ärgert sich oder man lacht oder was auch immer und irgendwas davon sollte das hervorrufen. Und manchmal ist es sehr simpel und manchmal ist es total durchgeknallt und ich glaube, die Mischung macht es dann am Ende auch aus.
Unser Vierrad, der das
unser
ja
Vierrad.
Unser Vierrad, der das in erster Linie in der Hand hat, einer der drei Gründer, hat auch mal gesagt, seiner Meinung nach könnte es jeden Tag Gewitter geben. Nein, weil einfach, weil da so viel passiert in Köln, weißt du, jeder filmt den Blitz und jeder hat einen anderen Winkel auf dem Dom und keine Ahnung was. Und das finde ich irgendwie total spannend, weil auch ich zum Beispiel bin total Gewitter fasziniert und dann freue ich mich total, das aus allen Winkeln von Köln anzugucken oder nochmal in der Zeitlupe. Und das ist irgendwie so das Coole, dass man halt Leuten, die jetzt sich ja nicht zur Aufgabe gemacht haben, professionell Blitze zu fotografieren, aber auch dem Kleinsten, der irgendwie in Kalk in der Wohnung sitzt, kann man eine Bühne geben und danke, dass genau diese Person das im Moment aufgenommen hat. Ja. Und das macht ja so diese ganze Community um Köln ist cool halt einfach aus.
Das wollte ich sagen. Dadurch hat man wirklich auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene ein Gemeinschaftsgefühl von wegen, wow, man, also das, welche Stadt hat das?
Ja, exakt.
Also, keine Ahnung, ihr wisst das ja wahrscheinlich besser, aber habt ihr da irgendwelche Vorbilder oder wo ihr euch orientiert habt? Das habt ihr so.
Also ganz ursprünglich war ja dieser User-Generated Content gar nicht zwingend dabei. Da war es ja nur Meme so. Da gab es schon ein, zwei Vorbilder in Deutschland so. Das war aber diese Zeit, wo so viel so diese deutsche Memes, so also Allmann-Memes, so Geschichten eher kamen. So in Hamburg gab es dann so, würde ich sagen, eine der ersten großen lokalen Meme-Pages. Und dann hat sich das alles irgendwie immer weiterentwickelt. Und dann, ich weiß nicht, ob vielleicht auch ähnlich wie bei dir, war natürlich auch die Pandemie nochmal ein Katalysator, weil die Leute hängen dann an ihrem Handy und man hatte sonst nichts zu tun, konnte nicht vernünftig rausgehen. Und dann ist das, was auf dem Bildschirm ist, nun mal sehr interessant. Und ich glaube, das war ja auch die Zeit, wo viel von dir durch die Decke gegangen ist.
Ja, das war dieses Zoo-Video, was ich gemacht habe. Das war halt, jeder war zu Hause und ich war so, scheiße, was macht man? Ich darf gerade nicht draußen spielen. Und dann, klar, irgendwelche Wege mussten wir finden. So.
Ja, so läuft das bei uns ab auf jeden Fall.
Ein Positivbeispiel aus Köln ist ja auch, du hast eben von deinem ersten Transit erzählt oder deinem ersten Van, genau.
Ja.
Und jetzt hast du aber dann über Ford die Unterstützung bekommen, einen eigenen Van ausbauen zu können, wo dann Klaviere eingeschoben werden kann, sodass du auch nicht nur in Köln unterwegs bist, richtig?
Genau, das war so ein bisschen, ich habe mir damals ja so ein ganz altes Auto geholt gehabt. Und bin dann durch die Gegend gefahren und das hat halt super viel Bock gemacht. Und da habe ich echt gemerkt, so das ist, was ich machen möchte. Gleichzeitig hat mein Auto dann den Geist aufgegeben und meinte, so bis der TÜV uns scheidet, dann war es halt vorbei so. Und dann haben wir aber, ich habe dann überlegt, was mache ich, weil ich hatte nicht viel Geld so. Und ich habe dann gesagt, okay, ich schreibe einfach mal eine Mail an alle Autohersteller in Deutschland, was hast du zu verlieren? So eine Mail, okay, schickst du Copy-Paste, schickst du an alle Leute raus so und völlig naiv so. Ich glaube, ich war damals 18 oder 19 und dann habe ich von Ford irgendwie so eine Rückmeldung bekommen, ja, klingt interessant, komm mal vorbei, lass uns mal quatschen. Und ich war so, hey, what the fuck so. Und dann saß ich da echt mit irgendeinem Chef von Ford in irgendeiner Etage und er war so völlig begeistert von dem Ding und ich war so, habe mir so die Augen gerieben und war so, hä, kneif mich mal jemand. Und die haben mir dann Ford Transit einen neuen Bus gesponsert und den habe ich dann bei meiner Tischlerei, wo ich gearbeitet habe für 2-3 Monate, da durfte ich den quasi umbauen und
mega.
Ja, also das, keine Ahnung, das, ohne das hätte das ganze Projekt auch niemals so Fahrt aufgenommen wahrscheinlich.
Und den gibt's immer noch und mit dem fährst du jetzt los bis
Oktober? Den gibt's immer noch und mit dem bin ich immer unterwegs, ganz genau.
Fährst du damit jetzt auch nach Barcelona, das ist ja so dein nächster Step, der ansteht, richtig?
Genau, ja. Also ich habe es immer so gemacht, dass ich musste studieren und in den Semesterferien war ich dann immer ganz viel unterwegs und jetzt ist es wieder so, Semesterferien stehen vor der Tür und ich, genau, fahre jetzt bald nach, heute, jetzt nach dem Gespräch, ich packe noch meine Sachen und dann geht's los. Ja, fahre ich nach Barcelona und möchte da mit Chefcat, das ist ein Rapper aus Berlin, genau, der wird auch dazukommen und Bruno, das ist ein sehr guter Freund von mir, der ist ein wahnsinnig guter Bassist, der hat mir musikalisch nochmal ganz neue Welten gezeigt und mich sehr inspiriert. Und genau, mit dem, ich habe im letzten halben Jahr richtig gelernt, mir und meinem Projekt zu vertrauen und wirklich sehe das jetzt auch als meinen Weg und stecke alles, was ich habe, da rein, habe mir jetzt mega viel Equipment gekauft und habe alles, was ich jetzt brauche, um wirklich professionelle Studioaufnahmen mäßig auf der Straße auch zu machen. Und das ist so ein bisschen meine Idee, dass ich so Tiny Desk reinmachen möchte. Also das ist so ein YouTube-Format von sehr schönen Konzertreihen. Und die will ich auf die Straße bringen und immer quasi Künstler dazu holen und die so ein bisschen featuren mäßig und so. Und das eben alles jetzt wirklich mal auf ein professionelles Level bringen, sage ich mal. Das ist so ein bisschen die Idee mit Bruno. Er kommt aus Barcelona und ja, seine Eltern haben da mitten im Zentrum irgendwie voll die große Wohnung. Da können wir uns jetzt ausbreiten, alles Equipment aufbauen, können bei seinem Cousin auf dem Dach irgendeine Rooftop-Session machen und so. Also das ist so ein bisschen die Idee und tatsächlich eben auch Köln als Basis zu haben, dass man hier viele Projekte und ein Team hat und Amsterdam. Ich liebe Amsterdam und ich habe da vor einem Monat gelebt, um die Stadt auch auszuprobieren und ich kann mir auch vorstellen, dass ich mal irgendwann aus Köln raus muss, einfach weil ich mein Leben lang hier war. Und das hat mir Chili Gonzalez auch mal gesagt, dass er war in Kanada und wenn du weggehst, bist du nochmal in einem ganz neuen Umfeld. Du hast neue Leute, du kannst dich ganz neu vorstellen. Weißt du, in Köln, ich bin in meinen Rollen, in meinem Freundeskreis so, ich bin hier, wie ich bin. Und ich glaube, das hilft nochmal sehr, sich zu entfalten, wenn man irgendwo anders hingeht. Deshalb könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass man dann in Amsterdam so eine kleine Basis nochmal aufbaut und ja, so ein bisschen Internet. Ich liebe Reisen und ich liebe Musik machen und das halt irgendwie so zu verbinden.
Es hört sich bei dir generell an, als würde immer das eine zum anderen kommen. Ich mag deine Einstellung. Ich glaube, das bringst du auch einfach mit, dass es immer vorangeht.
Ja, von nix küt nix.
Jawohl, genau so. Das hört sich ja nach ganz, ganz vielen großen, tollen Plänen an. Ich weiß aber auch, dass hier in Köln nochmal was Großes auf dich wartet. Kannst du das schon erzählen?
Ja, das ist tatsächlich der Grund, der mein Leben komplett nochmal verändert hat oder warum ich das alles jetzt so ernst nehme. Und zwar habe ich auf der Straße, hat mich jemand angequatscht, auf der Ehrenstraße, wo ich gespielt habe. Er ist ein Booker für die Philharmonie, für die Kölner Philharmonie, ob Krass. Ich nicht ja mal Bock hätte, mit ihm ein Käffchen zu trinken. Und natürlich, ja. Das, nee, bei euch spiele ich nicht. Ja, und tatsächlich ist es so, dass ich schon einen festen Termin habe für 2026, das ist in 2 Jahren. Dass ich ja vor ich glaube 2.500 Leute sind das ungefähr. Ja, du sagst es, das ist für mich komplett unvorstellbar. Und über diesen klassischen Weg da reinzukommen, das ist quasi unmöglich. Und dadurch, dass ich glaube, das ist ein großer Punkt, man muss anders sein und nicht höher, schneller, weiter, besser oder wie auch immer. Man muss halt irgendwie erstmal auffallen, indem man anders ist. So.
Und sich selber treu bleiben.
Und sich selber treu bleiben, na klar. Und natürlich irgendwo auch gesehen werden, wenn du rausgehst und für die Leute spielst, dann ich glaube, das ist das Problem in der Klassik, dass man Musik für die Leute macht und nicht für sich macht. Also, oder wir Klassiker denken das meistens zu verkopft und zu mathematisch und zu, wir sind wie so kleine nerdy Wissenschaftler, die, weiß ich nicht, in ihrer Übelzelle abhängen. Aber so, damit gibst du Leuten keinen schönen Moment. So, ja, wenn man ähnlich nerdy unterwegs ist, dann verstehst du, an was sie da rumtüfteln und dann kannst du das appreciaten. Aber das ist meistens nicht mal da, weil du eher dieses kompetitive Denken hast von wegen, ah, ich will besser sein als er und nichts. Aber gut, ich habe mich dann mit dem Booker von der Philharmonie getroffen und wir haben eben einen Termin vereinbart für 2026 und das ist wirklich der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, fuck,
all in.
Ich habe all in, that's it, genau. Ja. Ganz genau und seitdem, ich habe meinen Handybildschirm auf Philharmonie gewechselt, ich will keine unnötige Zeit mehr auf Instagram verbringen, ich muss jetzt Fokus halten so und ja, deshalb brauche ich jetzt ein Album, ich brauche eigene Musik, ich baue mir gerade ein Team auf, mit dem ich wirklich auch ein bisschen mehr wuppen kann. So.
Ja.
Das muss jetzt alles kommen.
Was ist denn das genaue Datum? Dann können wir dafür schon Promo machen.
Danke. Das, süß. Das ist der 20.06.2026.
So.
Das passt ja das vom Datum her.
Voll, mega.
Das
passt.
kann man sich gut merken, oder?
Ja. Ja, dann save the date, Leute. Ich hoffe, wir werden da auch sitzen.
Ihr
ja.
kriegt Ehrenlogen. sowieso.
Hammer, da können wir uns ja drauf freuen, auf jeden Fall. Wir haben sonst immer noch eine Kategorie, wo du gerne sonst noch was promoten möchtest. Gibt es irgendwie was, wo Leute dich sehen können auf offiziellen Terminen? Jetzt habe ich gehört, immer samstags einmal durch Köln laufen, dann sieht man dich. Jetzt aktuell nicht, weil du unterwegs bist. Aber gibt es noch was du promoten möchtest?
Ja, meine nächsten Schritte werden sein, nicht immer nur zu den Leuten. Ich weiß jetzt, wo die Spots sind, wo man mit den Leuten coole Sachen machen kann. Aber natürlich möchte ich in Köln jetzt anfangen, auch Konzerte zu geben, dass die Leute zu mir kommen. Und zwar schöne, besondere Konzerte, sage ich mal, weiß ich nicht, auf dem Dach beim Sonnenuntergang oder im Stadtgarten, eine Yoga-Session mit einer Yogalehrerin, die Leute nehmen ihre Matte mit und man, weiß ich nicht, einfach so verrückte Ideen, da habe ich sehr viele im Kopf von. Und auch so Mitsingsachen oder sowas, na klar, in Köln, da hat man so viel Potenzial, wenn man es etablieren könnte, dass man sagt, einmal im Monat am Rheinboulevard beim Sonnenuntergang singst du ein paar kölsche Lieder, das hat so viel Potenzial in Köln, so dass, genau, an sowas versuche ich gerade viel zu arbeiten und klar, ich freue mich über jeden, der dann zu diesen Konzerten kommt und da Lust hat, Teil von zu sein.
Das sieht man, denke ich, bei alles immer auf deinem Insta, wenn es da was zu verkünden gibt.
Genau.
@stadtgeklimper.
Yes. Danke euch.
Folgt rein.
Wir kommen zur letzten Kategorie und zwar ist das Köln verbessern und die Prämisse ist, wenn du von jetzt auf gleich eine Sache verändern könntest in Köln, was wäre das?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich mag Köln, wie es ist und auch, dass Köln manchmal nicht zu perfekt ist, macht so schön oder authentisch. Mir kommt gerade spontan der Einfall ist, ich komme aus so einer Architektenfamilie und da habe ich mal so Pläne gesehen, dass der Dom, der Hauptbahnhof komplett aus der Stadt gelegt wird und da so eine grüne Brücke entsteht, wo du auf diesen Dom zuläufst und dieses ganze Viertel da nochmal komplett umgestaltet wird. Boah, ich glaube, das würde Köln nochmal zu so einer Weltmetropole verändern irgendwie. Und gleichzeitig, ob das sein muss, ich weiß es nicht. Schwierige Frage.
Aber spannender Ansatz. Also mehr Grünfläche. Dazu, wie früher es um den Dom aussah, ist ja Wahnsinn, wie hübsch das war. Das gleichte ja irgendwie Wien so ein bisschen. Ja. Ich war mal in so einer, am Hallmark gibt es so eine virtuelle Brillengeschichte. Ja. Genau, wo du durch Köln fährst, 1926, glaube ich. Mhm. Wahnsinnig schön. Und das ist einfach so schade, ne, was daraus passiert ist.
Voll.
Ja, deswegen, die Idee finde ich mega. Ob das so passiert,
schauen wir mal. Wir werden es vermutlich nicht erleben. Ja.
Also schön wär's, auf jeden Fall. Dann erstmal muss ich sagen, danke. Du bist eine sehr inspirierende Persönlichkeit und der Paradiesvogel, ich glaube, den kann ich nur unterschreiben. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Eigenschaft. Davon können wir uns alle noch eine Scheibe abschneiden. Und vielleicht hast du da draußen nochmal Leute mitgenommen, einfach zu machen, sei es Autos anzuschreiben, weil du irgendwie eine Idee hast. Ich glaube, das ist ein guter Call nach draußen. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und allerletzte Frage, woran hattet ihr liegen?
Fragt man sich am Ende natürlich immer, woran hattet ihr liegen? Also.
So ist es.
Danke
vielen
euch.
Dank.
Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Gute Reise.
Danke.
Köln ist cool, der Podcast. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Mit dieser Folge gehen wir an eine wohlverdiente, wenn auch späte Sommerpause. Und an der Stelle bedanken wir uns schon mal bei euch allen ZuhörerInnen für die treue Zuhörerschaft über diese letzte Staffel, über die letzten Monate. Und ihr werdet ASAP wieder von uns hören.
Tschüss und danke. Genießt noch das tolle kölsche Wetter. Draußen regnet's. Tschüss.
Danke.